Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Charlene Rogal.
No. Dinnerparty. Klingt cool, macht auch Spaß. Runtergebrochen, Freundis treffen sich zum Essen. Easy. Gar nicht mal so einfach wird's, wenn wir Unverträglichkeiten haben. Unser Thema heute? Extrawurst. Wenn wir anders essen müssen. Ihr hört dazu eine Psychologin und Antonia. Sie hat eine Zöliakie. Sie verträgt also kein Gluten. Das weiß sie schon seit 14 Jahren. Mittlerweile ist sie fast 20. Sie teilt ihr Wissen auf Instagram. Wir haben miteinander gesprochen. Hallo Antonia.
Hi.
Ist es denn leichter geworden, damit im Alltag zu leben?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich das vergleiche mit der Zeit, in der ich meine Diagnose bekommen habe, das sind zwei komplett unterschiedliche Welten.
Mhm. Ja, du warst da 6 und selbst jetzt sehe ich bei so Drogeriemärkten im Regal glutenfreie Produkte.
Das ist so krass. Also als ich das bekommen habe, ist meine Mama immer im Reformhaus einkaufen gegangen. Mhm. Und die Sachen waren nicht lecker und unfassbar teuer.
Voll, stimmt. Ja, teuer ist es auch noch. Geht das jetzt eigentlich, also vom Preis?
Es ist immer noch unfassbar teuer. Also manchmal, also ich teile das auch immer in meiner Story und manchmal bin ich echt geschockt. Zum Beispiel so ein Brot, da kaufst du dir da 5 Scheiben, das wäre wie ein normales Graubrot quasi, für 3,50 Euro oder so.
Heieiei, okay. Das heißt, wenn man auch mal sowas mitbringt auf eine Grillparty oder so, muss man eigentlich sagen, das ist bitte meins. Weißt du,
ja.
Also sonst viel zu teuer.
Das ist wirklich krass. Also wenn man das vergleicht mit anderen Sachen, also ich gucke auch manchmal so bei den normalen Sachen rein, um das einfach so ein bisschen für mich zu vergleichen.
Mhm.
Und ich denke mir jedes Mal, boah, ist das heftig. Ich könnte ja nicht mal jetzt zum Bäcker gehen und mir da so 6 Brötchen holen. Was zahle ich denn dafür? Vielleicht 2 Euro?
Mhm.
6 Brötchen bei mir kosten direkt wieder 4 Euro oder so. Das ist so krass.
Kannst du einmal beschreiben, was mit dir passieren würde, wenn du Gluten isst?
Also ich habe ja eine Zöliakie, das ist so eine Autoimmunerkrankung. Und wir haben alle so am Anfang vom Darm so kleine Darmzotten. Und wenn ich halt Gluten esse, dann werden die halt stark geschädigt, sterben so ab quasi.
Mhm.
Die können auf jeden Fall die ganzen Nährwerte, die diese Darmzotten aufnehmen, können die dann nicht mehr aufnehmen. Und dadurch ist man halt richtig stark auf Darmkrebs und sämtliche anderen Darmerkrankungen gefährdet.
Ach, krass.
Und man muss sich halt dran halten. Einem bleibt eigentlich nichts anderes übrig, weil man möchte alt werden, man möchte was vom Leben haben. Das heißt, ich habe nur die Option, glutenfrei zu essen oder quasi irgendwann krank zu sein.
Und du hast das letzte Mal Gluten mit 6 oder so gegessen. Weißt du noch, wie das war? Also ihr müsst das ja irgendwann mal durch Symptome gemerkt haben.
Ja, es war ganz schrecklich damals. Ich hatte unfassbare Magenschmerzen und Bauchschmerzen. Ich konnte nicht viel essen. Und dadurch, dass mein Körper halt die ganzen Nährwerte und Vitamine nicht mehr aufgenommen hat, sah ich auch ganz schrecklich aus. Ich war wirklich kreideweiß. Ich hatte richtig starke Augenringe. Mein Gesicht ist auch so richtig dünn gewesen. Also man hat mir das auf jeden Fall sehr angesehen, dass irgendwas nicht stimmt.
Sprung ins Heute. Wie sehr beschäftigt dich die Zöliakie im Alltag?
Ja, also es gibt keinen Tag, an dem ich nicht dran denke. So, das ist halt Teil meines Lebens. Und egal, was ich mache, muss ich natürlich das auch immer mit einplanen. Also neue Leute kennenlernen heißt auch wieder alles von vorne erklären.
Nervt dich das?
Es kommt drauf an. Also es gibt Leute, die sind voll lost und haben davon noch nie was gehört. Dann wird es natürlich schwierig, denen das so zu erklären und bis sie es dann halt auch verstehen und so.
Hm.
Aber es gibt auch Leute, die sagen, ah, das kenne ich oder hey, eine Freundin von mir hat das auch. Dann ist es eigentlich immer easy.
Wirst du auch manchmal damit konfrontiert, dass es sowas ist wie ein Trend, den du gerade nur ausleben willst?
Oh ja, also meine Instagram-Kommentare vor allem sind immer voll damit. Vor allem soll natürlich nicht angreifend an die etwas ältere Generation sein, aber zum Beispiel auf Instagram sind auch etwas ältere Leute unterwegs und vor allem von denen darf ich mir immer sehr, sehr, sehr blöde Kommentare anhören. Wie zum Beispiel, sowas gab es damals doch gar nicht und ach, man kann sich auch alles einbilden und wieder so ein neumodischer Trend und ich denke mir so, boah.
Ja, wenn man denkt, danke, ciao, ich habe damit echt zu tun in meinem Leben, aber gut, dass es hier so eine Wahl ist für dich anscheinend.
Ja, voll. Aber meine Community ist echt ganz cool geworden. Also da die hauen direkt zurück und schreiben direkt drunter, hey, das ist voll gefährlich. So, halt einfach deinen Mund, wenn du keinen Plan hast und so weiter. Und das finde ich auch immer ganz toll, dass ich mich nicht selber dafür rechtfertigen muss.
Gibt es Momente im echten Leben, also viele Lebensbereiche haben ja was mit Essen zu tun, wo du dich so ein bisschen außen vor fühlst?
Ja, also eigentlich passiert das recht oft. Also ich bin zum Beispiel auch kein Mensch, der es gerne mag, wenn man sich zu 100% auf mich einstellen muss. Dieses typische, ja, such du was aus, wo du was essen darfst. Ich hasse das. Mhm. Weil ich mir denke, jetzt suche ich was aus, was ich essen darf. Aber ob dir das schmeckt, weiß ich doch gar nicht. Oder ob die anderen drei Leute Bock da drauf haben. Nee. Und das ist dann immer sehr nervig. Und oft sage ich dann eher, ja, sucht ihr was aus. Und ich finde schon irgendwas, einen Salat oder so. Oder auch bei sämtlichen Sachen, man muss das eigentlich immer einplanen. Nehme ich jetzt was Eigenes zu essen mit? Esse ich vielleicht vorher schon was? Riskiere ich es einfach und esse da einfach das, was ich finde? Oder vielleicht kann ich dann noch gar nichts essen?
Voll verständlich. Gerade, ich stelle mir das auch so vor, wenn man neue Leute kennenlernt, will man ja vielleicht auch nicht immer so die Extrawurst sein. Also kommst du dir manchmal so kompliziert vor oder hast du das schon aus dem System raus?
Ja, also ich hatte eine Phase, da war ich so 13, da war mir das so ultra peinlich, weil ich nicht wollte, dass sich irgendjemand drauf einstellen muss, also so in der Freundeswelt, ne? Familie war was anderes, aber in der Freundeswelt, dass ich da wirklich komplett drauf geschissen habe und ich habe so viel Gluten in der Zeit gegessen, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Oh Gott.
Ganz schrecklich, also mir war es so unangenehm. Ich habe einfach mit denen Pizza bestellt, Pizza gegessen und das Lustigste ist, ich habe meiner besten Freundin das damals auch nicht gesagt. Und als ich es ihr irgendwann gesagt habe, war sie wirklich so locker damit. Sie hat einfach gesagt, ja, okay. Und direkt haben sich alle dran gehalten. Ihre Mutter und so, alle waren voll cool drauf. Also es war echt unnötig.
Aber auch da nachvollziehbar, weil man ja auch nicht so aus der Reihe tanzen will. Und gerade so, ey, lass mal schnell eine Pizza bestellen. Also man will ja irgendwie auch dazugehören, gerade als Teenie, ne?
Ja, also wirklich in der Pubertät war das wirklich super schwer für mich. Mhm. Das einfach zu akzeptieren, dass es so ist und es immer so sein wird. Und ich glaube, es war nicht mal das Problem, hey, ich habe jetzt so Bock, das zu essen, sondern eher dieses, boah, vielleicht finden die mich voll komisch, wenn ich das jetzt nicht essen darf.
Was hilft dir heute besser, damit umzugehen?
Boah, eine richtig coole Sache, für die ich sehr dankbar bin. Die Mutter von meinem Freund hat das auch. Das ist so geil.
Ja, ja. Also ich meine, für sie vielleicht nicht, aber ja, da hat man eine Leidensgenossin.
Ja, vor allem italienische Familie heißt, es gibt immer gutes Essen und die ganze Familie kennt sich damit aus. Das heißt, egal auf welche Familienfeier ich komme, es gibt immer glutenfreie Sachen.
Premium.
Wenn ich da übernachte, es gibt immer was Glutenfreies. Es ist wirklich für mich richtig gut. Klar, schade, dass sie es auch hat, weil möchte man nicht haben, aber für mich ultra praktisch und richtig gut.
Hast du noch weitere Strategien und Tipps, wie du besser mit deiner Unverträglichkeit umgehst?
Also Nummer eins ist, man muss sich in den Arsch beißen und sich auch mal Sachen trauen. Und zwar lohnt es sich wirklich, in Restaurants zum Beispiel nachzufragen. Mhm. Weil manchmal hat auch irgendein kleines Restaurant jemanden in der Familie, der auch eine Glutenunverträglichkeit hat. Und die bieten glutenfreie Pizza oder Pasta an. Und auch so, dass man es auch auf jeden Fall verträgt. Da muss man einfach mal nachfragen. Man merkt auch oft an der Reaktion von den Menschen, ob die gerade Plan haben oder ob die keinen Plan haben. Weil da kommt auch oft, ja, ja, wir kochen ohne Glutamat. Ja, okay, cool, schön.
So close, fast, ja.
Oder so, aber man merkt schon an der Reaktion von den Menschen, ob die Plan haben oder nicht. Und dann muss man einfach sich trauen und mal nachfragen. Und eine App, die ich jetzt halt für mich auch entdeckt habe, ist die App Find Me Glutenfree. Und zwar kann man da Restaurants sehen, die in der Nähe sind und halt glutenfreie Sachen anbieten. Und das Coole ist auch, du kannst halt auch andere Standorte eingeben. Wie zum Beispiel, man weiß, hey, ich fahre nächste Woche nach Köln und dann gibst du da einfach Köln ein. Und dann werden dir sämtliche Restaurants vorgeschlagen, die glutenfreies Essen anbieten, sogar mit Rezensionen. Und dann findet man eigentlich immer was.
Wenn du vielleicht auch mal einen schlechten Tag hast, wo du durchhängst und denkst, oh, ich habe gerade gar keinen Bock drauf, Zöliakie zu haben, welche Perspektive hilft dir dann?
Boah, ich glaube, so einen Tag habe ich echt sehr, sehr selten. Also klar, manchmal denkt man sich so, boah, ich habe voll Bock jetzt irgendwie das und das zu essen und boah, das geht mir gerade voll auf den Nerv, weil ich habe auch Hunger und ich will das jetzt auch und ich würde das so gerne probieren, aber für mich gibt es mittlerweile gar nicht mehr die Option, das zu machen, sondern mein Kopf ist einfach, du kannst es nicht und es ist so. Also ich lasse mich davon eigentlich nicht mehr runterkriegen. Ich denke mir auch so, hey, das ist wichtig für meinen Körper. Also ich sehe ja jetzt schon, dass es besser geworden ist. Dann wird es wahrscheinlich in 10, 20, 30, 40 Jahren noch besser sein. Und ich bin ja noch jung und ich hoffe, ich habe noch viel vom Leben. Und ich denke, dass auch irgendwann die Zeit kommt, in der ich wieder richtig gut und richtig lecker essen kann.
Hammerperspektive, dann bist du schon da, wo man eigentlich im besten Fall sein sollte. Danke, Antonia, für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Antonia findet ihr auch auf Social Media. Da heißt sie Antonia Böhm, Böhm mit OE und am Ende noch ein Unterstrich.
Deutschlandfunk Nova.
Essen ist ja schon so ein Pfeiler unseres sozialen Lebens. Bei Dates isst man vielleicht mal so auf ein Käffchen, vielleicht lädt Schäfer auch mal ein, feiern. Wenig verbindet uns so wie Essen, weil essen muss ja jede Person. Was macht es mit uns, wenn Essen doch eher stresst und kompliziert ist als entspannt und gesellig? Wenn einige von uns vielleicht nicht so ihren Weg gefunden haben wie Antonia gerade. Juliette Wernicke ist Psychologin mit Schwerpunkt auf Ernährung in der Praxis Achtsam Essen. Hallo Juliette.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Warum ist denn Essen in Bezug auf unser soziales Leben gefühlt so wichtig?
Ja, das ist total spannend, weil Essen ist eigentlich so viel mehr als nur Nahrungsaufnahme aus Gründen wie Hunger und Sättigung. Also unsere soziale Umwelt und soziale Gegebenheiten haben eigentlich einen riesigen Einfluss darauf, wie, was und auch wie viel wir essen. Das heißt, wir haben soziale Einflussfaktoren auf das Essen. Aber das gemeinsame Essen erfüllt ebenfalls soziale Funktionen, beziehungsweise hat es auch psychische Auswirkungen. Also es ist so ein bisschen, es sind zwei Aspekte, die eine Rolle spielen.
Wenn man jetzt zum Dinner einlädt bei sich zu Hause, was kann man dann machen, um Menschen mit Unverträglichkeiten nicht auszuschließen? Weil es kocht sich ja dann meistens schon einfacher, wenn man einfach machen kann, was man will.
Ja, absolut. Ich glaube, da ist offene Kommunikation erstmal total wichtig. Also die Menschen haben sowieso schon Leidensdruck an sich, weil sie natürlich mit ihrer Unverträglichkeit zu kämpfen haben. Und ich habe ja gerade schon angesprochen, die sozialen Funktionen. Für uns ist es ganz, ganz schwierig, in einer Gruppe das Gefühl zu haben, außen vor zu sein. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Und offene Kommunikation kann es einfach für alle langfristig leichter zu machen. Das heißt, wirklich darauf einzugehen, warum ist das für mich wichtig? Ich habe da irgendwie physische Beschwerden, was auch immer. Dass einfach alle erstmal Bescheid wissen und dass man gegebenenfalls auch in der Vorabplanung das einfach mit einbezieht. Also, dass man vielleicht auch sagt, hey, wir machen Potluck-Dinner, jeder bringt was mit und dann fällt es auch gar nicht so auf, beziehungsweise es ist nicht so diese Extrawurst, die man da so anfragen muss, was ja auch unangenehm sein kann, wenn man betroffen ist und immer sagen muss, ich hätte aber gerne das und du musst für mich was extra machen und hier und da. Das heißt, dass man da vielleicht einfach gemeinschaftlich was mitbringt, dass man trotzdem das Gefühl hat, jeder ist eingebunden, jeder findet was und so weiter.
Wie kann ich das denn machen, wenn ich in einer neuen Runde bin und zum Beispiel, weiß ich nicht, Zwiebeln einfach auch nicht durchgekocht, auch nicht frittiert vertrage? Und ja, wie kann ich damit umgehen, wenn ich wo eingeladen bin und so denke, naja, eigentlich möchte ich die jetzt nicht bitten, nirgendwo Zwiebeln ranzumachen?
Das ist eine schwierige Sache, weil Essen, gemeinsames Essen hat eine wahnsinnig lange Tradition. Also sowohl evolutionär als auch natürlich gesellschaftlich. Und wir sind eigentlich damit aufgewachsen, dass gemeinsames Essen immer ein Bindungsritual darstellt. Das heißt, eigentlich seit dem Säuglingsalter, das heißt beim Stillen, ist das eine große Bindungsangelegenheit. Bei der Mutter und beim Kind wird Oxytocin ausgeschüttet. Das ist ein Bindungshormon und das sorgt dafür, dass wir uns wohlig fühlen. Das wird beim Körperkontakt ausgeschüttet und durch unser gesamtes Leben ist dann weiterhin das gemeinsame Familienessen zum Beispiel, bei dem wir ja auch als Kind versorgt werden, ein Aspekt der Fürsorge. Das heißt, wenn mir jemand Essen anbietet, ist das eigentlich etwas, ich zeige dir meine Zuneigung, ich zeige dir meine Fürsorge. Und das jetzt abzulehnen, das kann sehr, sehr schwierig für Betroffene sein und auch für die Person, die es anbietet, kann es gegebenenfalls unangenehm sein, weil sie dann vielleicht, ja, oder sie denkt, ach, jetzt habe ich mir solche Mühe gemacht und die Person kann es jetzt nicht essen. essen oder will es nicht essen. Das heißt, es kann eine ganz schön unangenehme Angelegenheit sein, aber da spielt eigentlich der gleiche Punkt wieder eine große Rolle, offene Kommunikation, dass ich äußern kann, warum ich das jetzt gerade nicht essen kann und damit einfach sozusagen dem etwas entgegenstehen, dass ich jetzt das Essen von der Person ablehne oder nicht mit der Person gemeinsam essen will, was dann ja oft irgendwie mitschwingt. Und natürlich wieder vorab Planung. Das heißt, wenn ich weiß, ich bin irgendwo eingeladen und ich weiß, dass da viel mit Zwiebeln gekocht wird, dann nehme ich mir vorher was mit oder ich frage, hey, was wird denn gekocht? Und dann kann ich mir irgendwie eine ähnliche Speise zubereiten, die ich dann dabei steuere.
Inwiefern belastet es denn den Menschen, wenn man sich rechtfertigen muss für sein Essverhalten alleine im Restaurant, dann sagen muss, bei diesem schönen Gericht ist da XYZ drin?
Das ist insofern belastend, weil, da muss ich jetzt so ein bisschen ausholen, es ist eigentlich klar, aber wir Menschen haben ein Grundbedürfnis nach sozialer Einbindung und Akzeptanz. Das heißt, eigentlich in allen Lebensbereichen streben wir danach, von anderen gemocht, akzeptiert zu werden, in der Gruppe sich einzufinden, gegebenenfalls auch nicht rauszustechen. Und wir möchten uns demnach verhalten. Und dieses gemeinsame Essen ist eigentlich ein bindungsstärkendes Ritual. Man hat auch ganz, ganz spannend gesehen, dass Personen, die ähnliche Speisen essen, also fremde Personen, die sich an einem Tisch zusammenfinden, wenn die ähnliche Speisen essen, vertrauen die sich nachher mehr.
Das ist also, ja wirklich krass.
Ja, und die sind danach auch kooperativer zueinander als Personen, die zum Beispiel unterschiedliche Speisen essen. Das heißt, Essen scheint wirklich so ein Sonderfall zu sein, weil man auch sehen konnte, wenn man Personen in einen Raum zusammengebracht hat, die zum Beispiel ähnliche Kleidung tragen, da war das nicht der Fall. Das heißt, wenn ich jetzt in meiner Gruppe da am Esstisch sitze und sagen muss, ist da aber dies und das drin und das kann ich nicht essen, ist das natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Und während Individualität in gewissen Bereichen sicher toll ist, ist das sicher kein Merkmal, was man selbst toll findet, gerade weil es auch mit Leidensdruck verbunden ist und man damit eben erstmal sich von der Gruppe unterscheidet. Und das kann eben einfach für die Bindung etwas schwierig sein. Natürlich ist es nicht das Be-all and all, aber ja, einfach, dass man das im Gedächtnis hat.
Wenn wir jetzt mal aufs Dating gucken, bestimmte Sachen nicht zu essen, das gilt ja schon eher als kompliziert. Gerade am Anfang möchte man nicht kompliziert wirken. Wie kann man in so einer Anfangsphase am besten damit umgehen, wenn eigentlich das nicht so easy ist? Hey, wollen wir nicht noch hier kurz einmal rechts zu dem, weiß ich nicht, zur Dönerbude und noch einen geilen Döner essen? Und man ist so, ja, voll will ich so sein, aber geht nicht.
Absolut. Das ist total interessant, weil es betrifft eigentlich alle, dass man versucht, nicht kompliziert zu sein. Und wenn man das weiß, finde ich, nimmt das so ein bisschen den Druck raus. Gerade beim Thema Essen gibt es da wahnsinnig spannende Studien zu, die zeigen zum Beispiel, dass Frauen sich beim Daten also total zurückhalten. Das heißt, dass sie eigentlich sogar eher weniger essen, als sie normalerweise tun würden. Und dass da einfach das Essverhalten sowieso verändert ist. Wir wollen mit unserem Essverhalten irgendwie ausdrücken, wer wir sind und dass wir vielleicht sogar diszipliniert sind oder total auf uns achten. Und dieses nicht kompliziert sein ist natürlich auch eine Facette davon. Und was ich da so wichtig finde, klar, gemeinschaftliches Essen kann super schön sein. Das merken wir. Wir können gemeinsames Essen, wir können es dann manchmal auch mehr genießen, wenn es schön ist. Aber es ist ja nicht die einzige Aktivität, die wir machen können. Wenn wir jetzt tatsächlich nicht klar kommunizieren wollen, dass wir da eine Unverträglichkeit haben und so weiter, dann kann man ja auch einfach
lass das so lieber ein bisschen rumknutschen.
Genau, lass uns lieber was anderes machen. Es gibt ja noch ganz viele andere Aktivitäten. Das sage ich auch so gerne bei anderen, auch bei freundschaftlichen Angelegenheiten, dass man einfach schaut, hey, wir müssen ja nicht immer gemeinsam essen gehen und das Essensthema so groß werden lassen. Wir können auch einfach was anderes unternehmen.
Ja, so im Sommer Hochseilgarten, da kommen viele Ideen.
Ja, genau.
Danke, Juliette, für deine Zeit.
Sehr, sehr gern.
Deutschlandfunk Nova.
Am Ende geht's in unserem Mini-Quiz heute richtig ums Essen und Trinken. Welcher dieser Fakten stimmt nicht? A. Es gibt ein Orchester, in dem die MusikerInnen Gemüse als Klangkörper nutzen. B. Honig kann verderben. Oder C. Tonic Water leuchtet im UV-Licht blau. Also, welcher dieser Fakten stimmt nicht? Richtige Antwort: B stimmt nicht. Honig kann nicht schlecht werden, wenn er richtig gelagert wird. Es wurden sogar schon Honigtöpfe gefunden, die 3000 Jahre alt waren. Und noch tippitoppi. Schön, dass ihr heute dabei wart. Mein Name ist Charlene Rogal. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.